BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend. Zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Sie sank auf ihre Knie und umfasste flehend die schöne hohe Gestalt Sophias. Diese aber drängte sie sanft von sich und suchte sie mit bleichen, leise bebenden Lippen zu beruhigen, worauf sie sich schnell entfernte. Aber die reiche Erbin und Braut wurde den Tag über nicht ruhig. Immer sah sie die Schwester vor sich stehen mit dem leidenden Antlitz, und immer fühlte sie noch ihre schönen Hände in den ihrigen erkalten und zittern. Da es Abend war und der Mond heraufkam über den Rand des fernen Fichtelgebirges, suchte Fräulein Anna die Schwester, in ihrem Gemach, auf den Basteien, im Weingarten, sie war nirgends zu finden. Nun liegt weiter abwärts von der Feste, tief im Bausenberg, eine Felsklippe, die Kanzel genannt, von wo der Blick auf Burg und Tal gar anmutig ist und die auch der Zeichner unseres Bildes zu seinem Standpunkt erwählte. Hier pflegte die künftige Klosterjungfrau oft im Gebet zu verweilen, denn ein Kreuz neigte sich über der Klippe, und es war, als müsse Fräulein Anna sie hier, fern vom Geräusch der Hofburg, im abendlichen Frieden aufsuchen. Sie machte sich daher los von ihren Frauen und wandelte, in einen Schleier gehüllt, hinaus in den Forst der Kanzel zu. Da vernahm sie leises Geflüster an der Stelle. Sophias weißes Gewand schimmerte durch das Gebüsch, und daneben leuchtete es im Mondschein wie Stahlglanz. Mit zurückgehaltenem Atem blieb die Erbin stehen. Vor banger Ahnung erstarrte ihr das Herz in der Brust. »So lebt denn wohl, so lebt denn ewig wohl«, klagte leise Sophias Stimme. »Es muss geschieden sein. In das Kloster gehe ich, teurer, ach, allzu teurer Jüngling, und nehme dein Bild mit dahin in meinem brechenden Herzen. Wehe, ach, wehe mir!« Da musste Anna sich an einen Baumstamm lehnen vor Entsetzen, denn Albrechts Stimme wurde laut. »Lebe wohl, Sophia«, sagte er, »dich allein nur liebe ich, dich allein habe ich vom Anfang an geliebt. Aber deiner Schwester bestimmt mich meines Hauses Willen, ihr eigener das Verhängnis selbst. Sie ist gut wie eine Heilige, du aber, Sophia, bist schön wie die Engel. Ich will sie ehren Zeit meines Lebens wie eine Heilige und wie meine Gemahlin, aber dich, Sophia, hätte ich gehalten wie mein geliebtes Weib. Ach, warum bist du für den Schleier bestimmt, die lebensblühende, reizende und nicht sie?« »Still, mein Freund«, unterbrach ihn Sophia, »wecke in meiner Seele nicht den giftigen Wurm des Neids, die Schlange der Missgunst und der Verzweiflung auf. Noch schlafen sie, aber sie regen sich schon in schaurigen Träumen. Es ist hohe Zeit, dass ich dich und meiner Väter Schloss und sie, die glückliche Fliehe, die alles besitzt, was auf Erden herrlich ist, und auch dich. Lebe wohl.« Da rauschte es wie eine Umarmung, und Gräfin Anna wankte hinweg aus der Nähe der Kanzel und auf dem Fußpfad zurück nach dem Schloss. Als sie ihr Gemach erreicht hatte, sank sie ohnmächtig in die Arme einer ihrer Zofen. Über den nächsten Tag sollte der Hochzeitstag sein. Sie rief am Folgenden ihre vornehmsten Räte und Diener zusammen und beratschlagte bei verschlossenen Türen mit ihnen. Weder Albrecht noch Sophia noch sonst jemand wurde zu ihr gelassen. Aber endlich, gegen Abend, öffneten sich die hohen Türen des Saals und Gräfin Anna trat daraus hervor im weißen Klostergewand, der einfache Schleier wallend vom Haupt, wo noch gestern eine Schnur von Diamanten im schönen Haar gefunkelt. In der Hand trug sie ein großes Pergament mit der Siegelkapsel und alle ihre Räte folgten ihr mit nassen Antlitzen. So zog sie nach Sophias Gemach, die sie mit Erstaunen auf diese Weise ankommen sah. »Schwester«, sprach sie, »Gott sei mit euch. Nicht ihr sollt in das Kloster gehen, die lebensblühende, reizende. Mich hat der Himmel dazu bestimmt. Ich scheide von dieser Welt, so ist mein unwandelbarer Entschluss. Empfangt, Schwester, dies Pergament aus meinen Händen, es setzt euch in alle meine Rechte ein. Ich übergebe euch alle meine irdischen Güter, die wertlosen wie die höchsten. Meine Liebe selber bringe ich euch dar. Wo ist Albrecht, dass er eure Hand aus der meinigen empfange?« Der herbeigeeilte Graf stürzte beschämt zu ihren Füßen, Sophia dazu. Sie weigerten sich so vieler Großmut, und niemand konnte sich den Grund dieses Schrittes von Seiten der reichen Erbin und Braut erklären. Sie aber kannte ihn wohl und verharrte bei ihrem Entschluss. Mit Fassung und Würde gab sie ihre letzten Befehle, nahm Abschied von allen, selbst von dem Bräutigam, ohne Groll, und zog noch den nämlichen Abend nach Sonnenfeld in das Kloster. Sie hat dort, so erzählt die Sage, noch 50 Jahre als Nonne gelebt, still, fromm und fern von den Weltfreuden. Sophia ehelichte den Grafen Albrecht von Hohenzollern, aber der Himmel vergönnte ihr kein lange dauerndes Glück, denn sie soll im Kindbett nach der Geburt ihres ersten Sohnes gestorben sein. Die Stadt hat ungefähr 9.000 bis 10.000 Einwohner, 5 Tore und ebenso viele Kirchen, von denen eine der katholischen Gemeinde eingeräumt ist. Ihre Bauart ist die mittelalterliche. Ihre Gassen sind mit wenigen Ausnahmen eng und schmal, haben indessen jenes stattliche, wohlgefällige, das in Nürnberg mit Großartigkeit verbunden ist, wodurch das Musterbild einer deutschen Stadt uns entgegentritt. Einzelne schöne, alte Gebäude mit gezackten Giebeln, Spitzbogen und Türmen, wie das Casimirianum, eine unter Herzog Casimir gestiftete akademische Anstalt, das Zeughaus, das Regierungsgebäude und das Rathaus halten den Vergleich mit jedem altdeutschen Palast aus und bilden, da sie eine Zierde größerer Städte sein würden, auch die von Coburg. Das Residenzschloss, die Ehrenburg, befindet sich auf dem Platz, den früher das Barfüßerkloster einnahm, das der Reformation weichen musste. Seine innere und äußere Umgestaltung verdankt es mehreren Fürsten nacheinander, besonders aber dem jetzt regierenden Herzog. Es schließt 2 Höfe und in 6 Flügeln eine große Anzahl prächtiger Zimmer und Säle ein. Auch einige wertvolle Gemälde und Porträts interessanter, selbst historisch gewordener Personen aus dem erlauchten Stamm, der hier regiert, wird der Beschauer im Innern der Residenz vorfinden. Denn es ist bekannt, wie das Schicksal sich gefallen hat, in neuerer Zeit Kronen großer Reiche auf die Stirnen Coburger Fürsten und Fürstinnen zu drücken. Die Wälle der Stadt sind verschwunden und in freundliche Anlagen verwandelt, wie denn überhaupt zu ihrer Vergrößerung und Verschönerung in den letzten 20 Jahren unter der unermüdeten Obhut eines Fürsten, der mit regem Sinn für die Schönheit den geläutertsten Geschmack verbindet, außerordentlich viel getan worden ist. Wo früher in den nächsten Umgebungen dunkle oder wüste Plätze waren, erheben sich jetzt die freundlichsten Häuser, namentlich vor dem südlichen Tor der Stadt. Auch die Zahl der Gartenhäuser auf den Bergen hat sich in neuerer Zeit bedeutend vermehrt. Unter diesen verdient der Palast des Herzogs Ernst von Württemberg, Bruder der regierenden Herzogin Marie, auf einer der schönsten Terrassen in der Nähe der Stadt eine besondere Erwähnung. Noch nicht ganz vollendet, wird er einst ein Schmuck der Gegend sein. Zu den Merkwürdigkeiten Coburgs gehören außer dem Schloss, dessen Inneres nach den neuesten Anforderungen der Zeit edel und prächtig eingerichtet ist, ein Kupferstichkabinett von einem Umfang und einer Bedeutung, die es in die erste Reihe der Sammlungen dieser Art in Deutschland stellen. Leider ist dieses schöne Kabinett dem Publikum völlig unzugänglich, das keinen Nutzen und keinen anderen Genuss davon hat, als die ferne Erinnerung an seine Existenz. Die Bibliothek im Zeughaus, aus etwa 50.000 Bänden bestehend, teilt diesen Mangel nicht. Sehenswert und gern gezeigt ist nächstdem die Gewehrkammer in demselben Gebäude, welche unter einer großen Anzahl prächtiger Waffen aus allen Zeiten auch viele türkische enthält. Ehrwürdige Siegestrophäen des alten Helden der Türkenkriege, Prinz Coburg, dessen treu nachgebildete Wachsbüste in der kaiserlichen Feldmarschallsuniform des vorigen Jahrhunderts eine sehr wohlgewählte Zierde dieser Waffensammlung bildet. Die Moritzkirche mit ihren Epitaphien und ihrem herrlichen alten Turm verdient, dass der Fremde sie besuche. Die ersteren sind Denkmäler der Pietät des Herzogs Kasimir, seinen unglücklichen Eltern gesetzt, und des Zeitgeschmacks, dem sie ihre Entstehung verdanken. Sehr lohnend ist die Aussicht von der Galerie des Hohen Turms. Dieselbe läuft um die Wohnung des Türmers, welcher in der Nacht den Schlag einer jeden Viertelstunde mit einem Hornruf bezeichnen und begleiten muss. Dieser Hornklang durch die Stille der Nacht hat etwas Eigentümliches, besonders aber während der Adventszeit, wo ein gespenstischer Mönch nicht selten anstatt des Türmers sein Geisterhorn über die Stadt erschallen lässt. Die Sage von diesem Mönch finde hier noch Platz.
BR Heimat lesen.
Unweit des Hohenstein, beim Dorf Witzmannsberg, nehmen wir vom sächsischen Fürstentum Abschied und überschreiten die Grenze des bayerischen Gebietes, um solches, solange wir in Franken verweilen, nicht wieder zu verlassen. Wir durchschneiden einen schmalen Strich des neueren Oberfranken, kommen durch die kleine, aber wohlgebaute Stadt Seßlach, über die der Geiersberg sich erhebt, übersteigen die waldbewachsenen Anhöhen, zwischen denen die Grenze von Unterfranken oder des früheren Untermainkreises hinläuft, und haben bald ein tief eingeschnittenes, schönes Tal, das sich von Osten nach Westen zieht, zu unseren Füßen liegen. Es ist der Baunachgrund, so benannt nach dem Flüsschen Baunach, welches ihn durchströmt und bei dem Flecken gleichen Namens in den Main fällt, zugleich mit der Itz, wodurch jener schiffbar wird. Ebern, der Sitz eines Landgerichts, eine jener steinernen, wohlummauerten, getürmten, vielzackigen, aber kleinen Städte, womit Franken übersät ist, geharnischte Zwerge dürfte man sie nennen, bildet ziemlich den Mittelpunkt des Tals, das außerdem fast gänzlich Besitztum zweier Brüder, der Freiherren von Rottenhahn, ist, deren stattliche Schlösser und Wohnsitze Rentweinsdorf und Eirichshofen von schönen Parks umgeben, der Stolz und die Zierde des Baunachgrundes sind. Aber auch eine andere Zierde erhebt sich über demselben in den großartigen und prächtigen Trümmern zweier Stammschlösser von einst mächtigen Geschlechtern, welche noch blühen, ohne jedoch einen Schimmer jenes Glanzes gerettet zu haben, der sie in früheren Jahrhunderten bis in die Mitte des Letztverflossenen umgab. Der Lichtenstein, dessen Ansicht wir nachstehend geben, krönt den östlichen Beginn der hohen Bergkette, die mit steilem Abfall nach Süden das Tal begrenzt. Eine gute Stunde davon in westlicher Richtung schaut der Altenstein mit seinen malerisch abgebrochenen Mauern und schönen Fensterwölbungen, Toren und Türmen, welche noch überall die Spuren architektonischer Pracht an sich tragen, bleich wie der Geist einer längst entschwundenen Vergangenheit in die blühende Gegend hinab. Beide Schlösser wurden im Bauernkrieg Opfer der Zerstörung, von ihrer dereinstigen Größe aber zeugen ihre weitläufigen und herrlichen Trümmer. Der Altenstein ist jetzt noch Eigentum der Familie, die seinen Namen führt, und in dem am Fuß seines Berges gelegenen Pfarrort Pfaffendorf ein neueres Schloss bewohnt. Der Lichtenstein dagegen kam in späteren Zeiten durch Kauf an den Grafen von Rottenhahn zu Merzbach. letzterer Ort, ein großes Dorf mit einem gräflichen Schloss, liegt im Itzgrund. Und man gelangt vom Baunachtal auf einer neuen, über die Berge geführten Kunststraße dahin. Weithin leuchten die weißen Wände des Merzbacher Grafenschlosses, welches, wie Rentweinsdorf, mit einem schönen Garten terrassenförmig umgeben ist, während wohlhabende Dörfer zu seinen Füßen ruhen und jenem gleich das glückliche Verhältnis zwischen Adel und Volk beurkunden. Ein Verhältnis, das in Franken öfter erscheint und wohl geeignet sein dürfte, die Ideen der neueren Zeit mit dem Feudalismus zu versöhnen. In kaum stundenweiter Entfernung liegen hier seine Residenzen. Eine grenzt an die andere. Grafenschloss reiht sich an Grafenschloss. Und wo treffe man zur gleichen Zeit stattlichere und schönere Dörfer, angebautere Fluren und eine dem Anschein nach zufriedenere Bevölkerung? Tambach, Sitz des Standesherrn, Reichsgrafen von Ortenburg, nur 1,5 Stunden von Coburg entfernt, war früher ein Klosterhof der Abtei Langheim und wurde als solcher zu Anfang dieses Jahrhunderts für gut genug erachtet, die Residenz einer soeben mediatisierten, souveränen Familie zu werden und ihr zum Äquivalent ausgetauschter Beziehungen an der Donau zu dienen. Eine Tatsache, die zugleich einen Begriff von dem Reichtum fränkischer Abteien abgeben kann. Das Schloss zu Tambach ist von Quadersteinen und mit architektonischen Verzierungen gebaut. Das kolossale Standbild irgendeines Heiligen oder eines Prälaten, den goldenen Krummstab in der Hand, schmückt sein Vestibül und es hat 3 Flügel, die jedoch nicht alle gleichmäßig ausgebaut sind. Die Wohnungen der Beamten des kleinen Gebietes, das 19 Dörfer in sich fasst, freundliche, heitere Häuser mit ihren Gärten, umgeben das Schloss und bilden den Ort. Westlich von Tambach beginnt das sogenannte Grabfeld, eine hügelige Landschaft, die sich mehrere Meilen weit dem Rhöngebirge entgegenstreckt und in welcher Wald, Wiesen und fruchtbare Felder mit einem Boden abwechseln, der weniger ergiebig, rau und steinig ist. Kleine Städte, Flecken und Dörfer, auch denkwürdige Schlösser sind im Grabfeld zu finden. Wir nennen unter den ersteren Königshofen, Hofheim und Königsberg, welch letzter Ort dem dazugehörigen Amt und dem Flecken Nassach, völlig umschlossen von bayerischem und ehemals bischöflich-würzburgischem Gebiet, seltsamerweise seit Jahrhunderten zum Fürstentum Coburg gehört. Die Stadt Königsberg an sich ist unansehnlich, aber ihre Lage am Fuß reicher Weinberge angenehm. Und sie wird hoch überragt von den Ruinen eines mächtigen Bergschlosses. So klein Königsberg ist, hat es dennoch den Ruhm, die Vaterstadt eines großen Mannes zu sein. Der berühmte Astronom Regio Montanus wurde hier im Jahre 1436 geboren. Er hieß eigentlich Johannes Müller oder Molitor, nannte sich aber, dem Brauch seiner Zeit gemäß, als Gelehrter lateinisch nach seiner Vaterstadt und hinterließ diesem Namen den Ruhm eines großen Denkers, Forschers und Schriftstellers. Nur wenige Stunden von Königsberg, nahe bei dem Städtchen Hofheim, erhebt sich auf einem mäßigen Berg eine alte Burg, welche noch vor wenigen Jahren ihre ehrwürdigen Hallen über dem Haupt eines Mannes erhob, der in gewisser Beziehung der letzte Ritter des Frankenlandes genannt werden dürfte. Adelige Abkunft, edlen Sinn, Männerwert und den Besitz alter Schlösser teilt zwar noch mancher mit dem hier angedeuteten, aber wenn eine ganz eigentümliche Neigung zu den feineren und edleren Gebräuchen der Ritterzeit, der Hang, sie womöglich mit ihrem poetischen Atem in seiner Umgebung wieder hervorzurufen, was ihm Reichtum erlaubte, eine Art von sentimentaler und großartiger Wehmut um das Vergangene und endlich Form, Wesen und Ausdruck seines Umgangs, jene Bezeichnung des letzten Ritters rechtfertigen möchten, so wäre es bei ihm. Jedermann, der nur einigermaßen im Grabfeld sich umhörte, hat von dem alten Freiherrn von Truchseß auf seiner Bettenburg vernommen. Seit mehreren Jahren ist er tot, aber sein Andenken lebt noch gesegnet unter den Landleuten fort. Er war unvermählt und fast blind, aber ein Vater seiner Untertanen, ein Freund seiner Freunde, der gastfreie Wirt aller, die an seine Pforte klopften, und das hochgeehrte Oberhaupt einer ausgebreiteten Familie. Zugbrücke, Tore, Hallen führen in die Ritterburg ein, in der der liebenswerte Greis mit schneeweißem Haupt waltete. Die Gemächer und Säle derselben hatten verschiedene fantastische Beziehungen, die sich in Freskogemälden an Decke und Wänden aussprachen. Es gab einen Saal der Freundschaft, der Erinnerungen, der Märchen und Sagen, der Lieblingsdichter des Schlossherrn. In dem sorgfältig unterhaltenen Park gab es ein Felsendenkmal, Ulrich von Hutten, Franz von Sickingen und Götz von Berlichingen gewidmet, ferner eine Säule, an der, auf Schildern gemalt, die Namen vorzüglich von ihm geachteter Männer zu lesen waren. Hierher führte er einst seine Neffen, aufwachsende Jünglinge, und zeigte ihnen noch leere Schilder. »Sie sind für euch bestimmt«, sagte er zu ihnen, »wenn ihr dessen würdig werdet.« Auch einen Tempel des Todes gab es im Park, dessen Eingang der finstere Sensenmann mit der Hippe, der unerbittlich alles irdische Mäd bewachte. Verschiedene Inschriften in Stein deuteten auf die Furchtbarkeit der christlichen Personifizierung des Todes. Jetzt aber trat man in den Tempel ein und fand dort in freundlich heiterem Raum die schönere Vorstellung des Altertums von dem ernsten Gegenstand, den Jüngling mit der gesenkten Fackel, ein Bild, dem hier offenbar der Vorzug eingeräumt war. Ein Zug von dem alten, würdigen Freiherrn, dem der Jüngling nun bereits seit einem Dezennium die Fackel senkte, sei hier noch erwähnt, weil er unserer Ansicht nach sein Bild vervollständigt. Die regierende Herzogin von Sachsen-Hildburghausen und ihre Tochter, die unlängst vermählte Kronprinzessin, jetzige Königin von Bayern, beehrten ihn einst mit einem Besuch. Der Freiherr empfing die hohen Gäste am äußersten Burgtor und reichte hier der Herzogin seinen Arm. Diese zögerte, ihn anzunehmen, indem sie bemerklich machte, dass sie der Kronprinzessin nachstehe. Da erhob der alte Freiherr seine tiefe, sonore, fränkische Stimme und sprach allen vernehmbar: »Ehrwürdige Durchlaucht, wir stehen hier vor einer alten Ritterburg, und in einer solchen hat immer die Mutter den Rang vor der Tochter gehabt.« Von den Quellen des Mains bis Würzburg. Wenden wir uns jetzt wieder nach Osten, und der geneigte Leser folge mir an den Fuß des langen Gebirges, das von dieser Seite unseren Kreis begrenzt und mit zwei Gipfeln, dem Ochsenkopf und dem Schneeberg, weit nach Franken und Böhmen hineinragt. Es führt seinen Namen von dem Fichtenreichtum, der seine Täler und Berge bedeckt. Fichtelgebirge, Mons Piniferus, und dient zur Verbindung des Thüringer Waldes mit dem Erzgebirge und dem Böhmerwald. Der Flächenraum, den es einnimmt, wird etwa 40 Quadratmeilen betragen. Im Nordwesten und im Nordosten geht das Gebirge in ein wellenförmiges Hochland über, im Westen und im Süden aber hat es einen steilen Abfall in Wiesengründe und eine flache Hochebene, aus denen sich einzelne freistehende Kegelberge erheben, wie zum Beispiel der Raue Kulm. Der Kern dieses Gebirges besteht aus Granit, der von Gneis und Glimmerschiefer umgeben wird. Im Norden und im Nordwesten findet sich Schiefer. Im Süden und im Südwesten gibt es jüngere Flötzgebilde. Erze birgt es in seinem felsigen Schoß, aber ein köstlicheres Produkt weint die öde Einsamkeit seiner Natur. Wie die Tränen aus einem greisen Auge, die auf das blonde Lockenhaupt des Enkels herabrinnen, so lässt das alte Gebirge diamantene Tropfen aus seinem Boden perlen und niederrieseln zu den Tälern, wo sie Segen, Glück und Wohlstand um sich verbreiten. Vier Flüsse sind es, die hier entspringen und ihren Lauf nach allen vier Weltgegenden nehmen. Ihre Anfangsbuchstaben liegen in dem lateinischen Wort Mens, und ein altes Distichon in derselben Sprache lautet also: Moenus ubi patet et cum sala nobilis egrus, et nabus ex uno fonte lacuque fluunt. Ein deutsches, dem Anschein nach aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, lässt sich darüber folgendermaßen vernehmen: Vier Litern eine Silb, ein kleines Wörtchen bringen, doch so vier Flüsse sind, Mens rate sie entspringen. Auf unserem Fichtelberg, mein Eger, Nab und Saal, die zeigen an der Stirn Wort Silb und Litternsaal. Der markgräflich-brandenburgische Hofprediger Groß sagt sogar in einer Predigt von diesen Flüssen: Vier herrliche Trostströme aus der unendlichen Bronnquell der Güte Gottes, vom Berge des Herrn hervorfließend. Und er bezeichnet mit dieser Phrase weit besser als die Gegenstände, die er schildern wollte, den süßlichen und aufgeblasenen Kanzelstil seiner Zeit. Wie dem auch sei, so ist der Lauf gedachter Flüsse folgender. Die Eger geht nach Osten, die Saale nach Norden, die Naab nach Süden und der Main, derjenige, mit dem wir uns hier beschäftigen, dessen Lauf wir verfolgen wollen auf einer Reise von Bayreuth nach Würzburg gegen Westen. Hoch auf dem Gebirge, unter dem großen Felsen des Ochsenkopfes, zwischen diesem und dem Schneeberg, befand sich noch vor nicht zu langer Zeit ein See von bedeutendem Umfang und unglaublicher Tiefe. Dieser See war mit finsteren Wäldern umgeben, das Bild des heiteren Himmels zeigte sich schwarz in seiner düsteren Flut, und die Einsamkeit, die rings auf derselben herrschte, wurde nur zuweilen durch einiges wilde Geflügel unterbrochen, wenn es mit lautem Schreien darüber hinzog. Die Gegend dieses hochgelegenen, kalten und einsamen Gewässers, die Seelohe genannt, war verrufen bei den Landleuten und ist es noch heutigen Tages. Der See hat jetzt eine andere Gestalt angenommen, eine schönere aber nicht. Er ist Moor und Sumpf geworden. Zu Ende des 17. Jahrhunderts ließ die markgräfliche Regierung ihn zur Verstärkung des Naabflusses durch einen tiefen Stollen abgraben, was zur Folge hatte, dass er nach und nach zuwuchs und von einem mit Moos- und Binsenstöcken zusammengefilzten Rasen überzogen wurde, über den mit einer Stange zu gehen man allenfalls wagen dürfte, doch immer einiger Gefahr des Versinkens ausgesetzt war. In diesem ehemaligen See, der jetzt eine grüne, moorige Fläche ist, wird der schönste Strom geboren, der prächtig durch Franken dahinfließt. Es ist zwar nur eine seiner Quellen, wir werden die anderen auch aufsuchen, der sogenannte Weiße Main aber tritt aus dem Fichtelsee und wird schon eine Viertelstunde von da, nachdem er in die großen Flößweiher getreten ist, zum Flößen des Holzes gebraucht, das der gewinnsüchtige Holzhändler auf seinen jugendlichen Rücken lädt. Wie die Gespielen zum Gespielen, so hüpfen und springen aus dem Moos ihrer Grotten verschiedene kleine Bäche herbei. Das Schimmelbächlein, der Fröbersbach und der von dem Schneeberg herabstürzende Fischerbach, das Goldbächlein, die von Gefräß und Berneck hereilende, perlenführende Ölsnitz vereinigen sich mit dem jungen Fluss, der, indem er durch Blumenufer dahinplätschert, bereits Hammerwerke und Mühlen treibt. Wir verlassen ihn einen Augenblick, um in dem nahen Städtchen Berneck einzukehren, das im Kessel hoher Berge liegt, von denen einige mit den Ruinen alter Schlösser oder mit Kapellen geschmückt sind und dessen Mauern die kindliche Ölsnitz bespült, welche dem Maine ein unschuldiges und kostbares Spielwerk aus ihrer geheimnisvollen Kammer mitbringt, die Perle. Berneck, von dem wir vorstehend eine Ansicht geben, im Landgerichtsbezirk Gefräß, sonst im königlich-bayerischen Obermainkreis, jetzt in Oberfranken, ist ein Städtchen von ca. 1300 Einwohnern, welche verschiedene nützliche Gewerbe betreiben. Es hat einen Eisendrahtzug, eine weiße Vitriol- und Alaunsiederei, einen guten Serpentinsteinbruch und reichlichen Feld- und Obstbau. Die Perlmuscheln, zu deren Auffischung Anstalten vorhanden sind, werden den orientalischen an Wert gleichgeachtet. Wir wollen ihn nicht allzu ängstlich abschätzen. Hat jedoch jemand ein Gelüst, das wir nicht mit ihm teilen, nämlich nach angenehmen Lebkuchen, die ihren berühmten Brüdern von Nürnberg wenig nachgeben sollen, so kann er es stillen. Es gibt der Lebküchner mehrere in dem freundlichen Städtchen und ihre Ware soll preiswürdig sein. Nur mühsam scheint unser Fluss sich aus dem Gewirr der Berge hervorzuwinden, die das Tal von Berneck bilden, und er setzt nun schon etwas ansehnlicher seinen Lauf zwischen Wiesen und zahlreichen Dörfern fort gegen Kulmbach zu, der ersten bedeutenderen Stadt auf seinem Weg, die er etwa 8 Stunden von seinem Ursprung erreicht.
Gustav Adolf von Heringen, Wanderungen durch Franken. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie dorthin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.